HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Den Stuhl des Frankfurter Oberbürgermeisters hat Peter Feldmann nach seiner Abwahl geräumt, aber auf der Anklagebank des Frankfurter Landgerichts sitzt er immer noch. Der Vorwurf lautet Korruption, Vorteilsannahme im Amt. Seit Oktober hat sich der ehemalige Frankfurter OB dafür verantworten müssen. Am Mittwoch war der letzte Prozesstag vor der Urteilsverkündung und der Angeklagte hatte das letzte Wort. Zugehört hat unser Reporter Frank Angermund und mein Kollege Oliver Klab hat ihn im Gespräch zunächst gefragt, was hat Feldmann gesagt?
Ja, er hat gut 20 Minuten geredet und er hat erklärt, dass er unschuldig sei und er hat Freispruch gefordert, ich würde schon fast sagen sogar eingefordert. Er hat gesagt, er habe in keine Kasse gegriffen, er sei nicht korrupt, er wollte nicht profitieren. Er sei damals davon ausgegangen, dass seine damalige Freundin und spätere Frau als Quereinsteigerin wegen ihrer kulturellen Wurzeln und ihrer kulturellen Kompetenz den Job einer Kita-Leitung der deutsch-türkischen AWO-Kita Dostluk im Frankfurter Ostend erhalten hat. Und wegen eines Gehalts von 2.500 Euro und eines Dienstwagens Marke Ford Focus hätte er sich niemals bestechen lassen, vor allem, da er von dem Gehalt ja nichts gehabt habe. Und er hat heute die Staatsanwaltschaft angegriffen, zwar sehr freundlich, aber er hat gesagt, die Staatsanwaltschaft wolle ein Exempel statuieren, obwohl es nicht einen einzigen Beweis gebe, der Peter Feldmann überführt habe, denn laut Feldmann habe es keine stillschweigende Vereinbarung mit den Verantwortlichen der AWO gegeben.
Zu Beginn des Prozesses hatte Feldmann ja im Gerichtssaal und damit in aller Öffentlichkeit einige sehr private und persönliche Dinge aus seinem Leben und seiner familiären Situation erzählt. War das heute auch so?
Ja, er hat zum einen erzählt, dass er bereits genug bestraft sei. 4 Jahre Dauerstress, Medienpolemik und er habe seinen Job verloren. Du hast es vorhin gesagt. Das Gericht hat er dann gebeten, milde zu urteilen. Sollte es denn eine Strafe geben, dann bitte unter 90 Tagessätzen, damit er nicht vorbestraft ist und seine Pensionsansprüche nicht verliert. Und er hat sich entschuldigt bei seiner Familie, bei seiner kleinen Tochter. Da hatte er zu Beginn des Prozesses erklärt, dass er wegen der On-Off-Beziehung zu seiner damaligen Freundin eigentlich für eine Abtreibung war, hat heute erklärt, er habe sich damals dann aber bewusst für das Kind entschieden und er hat sich bei seiner Frau, inzwischen muss man ja sagen Ex-Frau, entschuldigt, weil er zu Beginn des Prozesses schlecht über sie gesprochen hatte und heute hat er gesagt, er wollte sie damals heiraten.
Sprechen wir über die Geldstrafe, die die Staatsanwaltschaft fordert. Mit welcher Begründung tut sie das?
Ja, die Staatsanwaltschaft fordert ja 31.500 Euro oder genauer gesagt 180 Tagessätze à 175 Euro und damit wäre Peter Feldmann vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft sieht es anhand von Indizien als erwiesen an, dass sich Feldmann in 2 Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat. Zum einen, da seine spätere Ehefrau bei der AWO als Kita-Leiterin angestellt wurde mit hohem Gehalt. Diesen Job habe sie nur bekommen, weil sie die Freundin des Oberbürgermeisters gewesen ist und Feldmann habe damals erkannt, dass dieses Angebot eine Folge hat und zwar, dass man ihn beeinflussen wollte. Und der zweite Grund laut Staatsanwaltschaft, dass die AWO-verantwortliche Hannelore Richter im Wahlkampf Spenden für Feldmann gesammelt hat. Und interessant ist, laut Staatsanwaltschaft ist es dabei unerheblich, ob Feldmann die Abmachung erfüllt hat oder nicht. Also selbst wenn er keine Gegenleistung erbracht hat, sei er seiner Vorbildfunktion als Oberbürgermeister nicht gerecht geworden.
Noch in dieser Woche, am Freitag, also einen Tag vor Heiligabend, soll das Urteil gesprochen werden. Lässt sich denn aus bestimmten Ereignissen und Entwicklungen im Prozess schlussfolgern, wie dieses Urteil ausfallen könnte?
Ich kann wirklich nicht vorhersagen, in welche Richtung das Urteil ausfallen wird. Ich persönlich finde, es gibt tatsächlich keinen Beweis für Feldmanns Schuld. Es gibt Prozessbeobachter, die sagen, warum ist diese Anklage überhaupt zugelassen worden? Und dann gibt es andere Prozessbeobachter, die folgen eher der Staatsanwaltschaft und die finden, dass Feldmann wusste, seine Frau ist nur wegen ihm bei der AWO angestellt worden und deshalb handelt es sich um Vorteilsannahme. Ich finde, das wird spannend, Freitag.
Sagt Reporter Frank Angermund im Gespräch mit Oliver Klab zum letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung im Korruptionsprozess gegen den Ex-OB Feldmann in Frankfurt. Und wir bleiben in Frankfurt. Im Frankfurter Osten, da stehen die Zeichen auf Konfrontation. Es geht um knapp 3 Hektar Wald, die dem Ausbau der Autobahn 66 weichen sollen. Über 50 Jahre lang wurde debattiert und geplant. Jetzt will die Autobahn GmbH des Bundes die kleine Lücke im Frankfurter Autobahnnetz schließen mit dem berühmten Riederwaldtunnel. Noch in diesem Winter soll gerodet werden, aber das will ein Bündnis aus Waldbesetzern und Bürgerinitiativen verhindern. Tobias Lübben berichtet.
Waldroden, 100-jährige Eichenfällen und das in Zeiten des Klimawandels. Die Gegner des Autobahnausbaus halten das für Unrecht, für nicht mehr zeitgemäß, ja sogar für ein Verbrechen an kommenden Generationen. Viola Rüdele spricht für das Bündnis Verkehrswende in Frankfurt. Die Waldbesetzer, sagt sie, wollen sich der Rodung entgegenstellen. Entschlossen, aber gewaltfrei, im Prinzip jedenfalls.
Aber es ist natürlich im Ermessensspielraum jeder einzelnen Person, wo hier die Grenze gezogen wird, wann Gewalt anfängt. Weil es ist ja auch eine gewaltsame Situation, wenn hier Ordnungskräfte kommen, Sicherheitskräfte und versuchen einfach diesen Wald zu räumen und zu roden.
Demonstrieren, sich an Bäume klammern, Arbeitsfahrzeuge blockieren, das und mehr kann Rüdele sich vorstellen. Auf der anderen Seite steht die bundeseigene Autobahn GmbH. Seit 3 Jahren hat sie die Genehmigung, den Riederwaldtunnel zu bauen. Auch roden darf sie. Und das will sie jetzt auch, sagt Sandro Vincenzi. Er leitet bei der Autobahn GmbH die Niederlassung Frankfurt.
Die Rodung muss beginnen, weil wir natürlich aufgrund der langen Zeit natürlich auch irgendwann in der Pflicht sind, das Projekt umzusetzen.
Im Januar sollen dann die Sägen kreischen. Auch der Eichenheldbockkäfer, ein streng geschützter Käfer, der im Wald gefunden wurde, könne das nicht mehr verhindern, sagt Vincenzi. Die Autobahn GmbH habe das Waldstück untersuchen lassen und werde auf den Käfer Rücksicht nehmen.
Wir haben jetzt erstmal diese potenziell geeigneten Bäume herauskristallisiert aus dem großen Wald. Es ist ja, so wie der Name schon sagt, der Eichenheldbockkäfer. Das heißt, er ist auch nur an der Eiche zu finden. Und das ist dann eben auch ein Bereich, den wir stehen lassen werden.
Rund 1,5 Hektar Wald werde erstmal noch verschont. Das reicht aber dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, in Frankfurt nicht. Der hatte den Fund des Heldbockkäfers den Behörden gemeldet. Jetzt will der BUND aber seinerseits noch einmal Zeit, um das Käfergutachten der Autobahn GmbH zu prüfen. Willi Reder vom BUND fordert:
Keine Rodung vor Abschluss aller notwendigen Klärungen.
Mindestens 6 Wochen Aufschub, will Breder. Und das wolle der BUND schriftlich, sonst gehe man vor das Verwaltungsgericht und werde dort versuchen, die Rodung zu stoppen.
Das war ein Beitrag von Reporter Tobias Lübben. Bauschutt, es geht um Beton, Fliesen oder Keramik, 3200 Tonnen. Sie bleiben unter anderem beim Atomkraftwerk Biblis übrig, das gerade in Südhessen abgebaut wird. Die Landesregierung will den Schutt im nahen Büttelborn unterbringen. Doch begeistert ist man dort nicht, aus Angst vor Strahlung. Am Mittwoch hat sich der Umweltausschuss im Landtag in einer Sondersitzung damit beschäftigt. Unser landespolitischer Korrespondent Benjamin Holler berichtet.
Bleibt weg mit dem Dreck. Das steht groß auf einem Transparent, das Demonstranten vor dem Landtag ausgerollt haben. Eine Handvoll Leute aus Büttelborn ist gekommen. Sie sind sauer, weil vor ihrer Haustür Bauschutt aus dem Atomkraftwerk Biblis gelagert werden soll.
Wir wollen, dass der Bauschutt so sicher wie möglich entsorgt wird und denken einfach, dass das eben bei uns auf der Deponie nicht der Fall ist.
Und das kann man nicht einfach den Menschen in Deutschland irgendwo vor die Füße kippen. Wir brauchen eine klare Lösung.
Das ist eine Sache, die ging vom Grünen Ministerium hier in Hessen aus. Und ohne Not haben die im März 2021 entschieden, es soll in Hessen bleiben und soll ortsnah zu Biblis sein. Dann kam nur noch Büttelborn in Frage.
Sagt Armin Hanus. Seine Bürgerinitiative Büttelborn 21 kritisiert vor allem die Rolle der Grünen. Deren Umweltministerin Priska Hinz habe 200 Deponien in ganz Deutschland gefragt. Keiner habe den strahlenden Müll aus Südhessen haben wollen. Aus Sicht von Umweltstaatssekretär Oliver Konz eignet sich Büttelborn sehr wohl für den Müll. Es sei genug Platz und die Deponie sei nah.
Wenn sich keiner freiwillig findet, dann hat auch der zentrale Abfallverband im Kreis Bergstraße den Anspruch darauf, dass wir ihm einen Entsorgungsweg eröffnen. Und das haben wir mit der Mitbenutzungsanordnung vor.
Schon in ein paar Wochen könnten erste Lieferungen von Biblis nach Büttelborn gehen. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat, zum Missfallen der Kommune und des Landkreises Groß-Gerau, die Deponie zur Annahme verpflichtet. Im Umweltausschuss heute fragen SPD und Linke, warum eigentlich nicht RWE, der Betreiber des stillgelegten Kernkraftwerks, den Müll nicht auf seiner eigenen Deponie nahe Köln entsorgt. Oliver Konz.
RWE hat auch uns mitgeteilt, dass sozusagen diese Deponie nicht mehr für mineralische Abfälle genutzt wird. Sie ist inzwischen abgedeckt, wird rekultiviert. Das heißt, da gibt es keine Möglichkeit mehr, den Bauschutt aus Biblis zu entsorgen.
Die SPD wirft der Landesregierung vor, die Menschen vor Ort mit ihren Sorgen nicht ernst zu nehmen. Da schütteln die grünen Abgeordneten ihre Köpfe. Man habe Verständnis für die Sorgen und auch für die Enttäuschungen, gerade gegenüber der Grünen Partei. Viele Büttelborner haben schlicht Angst vor strahlendem Müll. Keine Sorge, beruhigt der Umweltstaatssekretär. Die Strahlenbelastung beim Röntgen oder Fliegen sei ein Vielfaches höher, die Angst vor dem verpackten Bauschutt unbegründet.
Wenn so ein Packen von Bauschutt in der Deponie in Büttelborn vergraben ist, werden sie oberhalb nichts mehr messen können, selbst wenn sie direkt oben drüber stehen an Strahlung.
Anwohner Armin Hanus will sich nicht damit zufrieden geben und nun alles auf eine Karte setzen.
Ja, bisher haben wir nur die standardisierten Antworten gehört, die wir alle schon kannten. Und die Grünen sind hier offensichtlich nicht bereit, sich zu bewegen. Deshalb müssen wir halt weiterarbeiten und ich sehe uns schon auf eine Klage hinlaufen.
Vermutlich aber werden schon eher Laster in Büttelborn anrollen mit insgesamt 3200 Tonnen radioaktiven Bauschutt.
Der Umweltausschuss des Hessischen Landtags hat sich mit der geplanten Entsorgung von Bauschutt vom AKW Biblis in Büttelborn beschäftigt. Benjamin Holler hat uns darüber informiert. Die Zahl der Flüchtlinge, auch hier bei uns in Hessen, steigt weiter an. Deswegen müssen neben der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen mit den Außenstellen auch die Landkreise wieder vermehrt Menschen aufnehmen. In Haiger ist deswegen jetzt eine kleine Zeltstadt auf einem innerstädtischen Platz errichtet worden. Jetzt wurde sie vorgestellt. Klaus Pradella.
Am Paradeplatz in Haiger laufen heute die letzten Vorbereitungsarbeiten. Tische, Betten und Schränke werden aufgestellt. Eine Putzkolonne wischt noch einmal durch die Räume durch. Denn dort, wo nahe der Stadtmitte bisher Autos parkten, geben Stadt und Kreis ab morgen bis zu 400 Flüchtlingen ein neues Zuhause. Für Haigers Bürgermeister Mario Schramm eine Selbstverständlichkeit.
Hier war das Motto Not kennt kein Gebot gefragt. Und wir sind 23 Kommunen im Lahn-Dill-Kreis. Es waren sonstige Flächen nicht da, um eine derartige Einrichtung zu installieren. Und dann haben Magistrat und letzten Endes auch die Stadtverordneten das Go gegeben, um den schutzsuchenden Menschen mindestens jetzt 6 Monate lang Obdach zu gewähren.
Damit Einzelpersonen, aber auch Großfamilien dort aufgenommen werden können. Seit Ende November hat Projektleiter Nikolaus Hartmann dafür den Aufbau geleitet.
Es sind insgesamt 3 Leichtbauhallen, die mit einem Thermodach jeweils ausgestattet sind. Hier ist alles voll gedämmt. Das Ganze wird betrieben mit Ölheizung. Wir haben 2 unterschiedliche Raumgrößen. Wir haben einmal die 50 Quadratmeter Räume, davon haben wir allerdings nur 6 und 44 mit 25 Quadratmeter.
Die ersten 60 Personen werden bereits morgen einziehen. Sie kommen aus Heisterberg, dort wo der Lahn-Dill-Kreis ein Ankunftszentrum eingerichtet hat, für die Menschen, die aus der Erstaufnahme in Gießen auf die Landkreise verteilt werden. Die Betreuung der Geflüchteten in Haiger übernimmt das Rote Kreuz. Rund um die Uhr, sagt der zuständige Bereichsleiter Stefan Thielmann.
Das wird 24 Stunden medizinische Betreuung vor Ort sein. Wir werden freizeitpädagogische Angebote schaffen. Es wird relativ zügig nach den Ferien auch eine Schulanbindung für die Kinder geben. Und darüber hinaus werden wir auch Angebote in der Einrichtung schaffen, sodass wir die ersten Schritte in der deutschen Sprache für die Flüchtlinge auf den Weg bringen können.
In einer der Hallen, in der die Menschen 3-mal täglich mit Essen versorgt werden, hat Projektleiter Hartmann zudem Geräte für Freizeitaktivitäten aufgestellt. Die Kosten für alles zusammen rund 6 Millionen Euro. Und doch weiß Stefan Aurand, der Lahn-Dill-Sozialdezernent, trotz Dämmung sind die Leichtbauhallen keine Ideallösung.
Aufgrund der sehr hohen Zahl, wir haben in diesem Jahr 5.700 Menschen hier im Lahn-Dill-Kreis aufgenommen. Und von daher kann man schon sagen, es ist eine Art Notmaßnahme, die energetisch natürlich eigentlich indiskutabel ist, das ist klar. Aber das ist einer der Gründe, warum wir dann versuchen, längerfristige Nachfolgeregelungen zu finden.
Eine neue Flüchtlingsunterkunft in Haiger wurde eingerichtet. Schon am Donnerstag sollen dort Menschen einziehen. Reporter Klaus Pradella hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD Audiothek zu hören.